Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Several conservative members, not just the liberals and moderate Republicans.
Seit 1996 lebe ich in den USA, genau gesagt Oakland, Kalifornien, gleich gegenüber von San Francisco. Nachdem ich hierher gezogen war, hörte ich im Auto viel Radio. Auf der UKW-Frequenz die Musiksender, auf der Mittelwelle die Talk-Radio-Programme, die faszinierend für mich waren, gerade weil ich so etwas aus Deutschland nicht kannte. Da saßen Moderatoren im Studio, beschimpften Politiker und Andersdenkende oder machten auch schon mal Anrufer nieder, wie hier Michael Savage.
I'm not going to take this crap from you anymore. Any of you liberal communist bums. I know what you're doing.
Die täglichen Nachrichten wurden mit einem konservativen Dreh verbogen und verfälscht. Sowieso brüllten einen Rush Limbaugh oder Michael Savage für die Dauer des Zuhörens an. Entertainment ganz anders. Das sogar in der liberalen San Francisco Bay Area.
Wutwellen und Meinungsmaschinen. Der Aufstieg des rechten Talkradios in den USA seit den 1980er Jahren. Ein Feature von Arndt Peltner.
Weit über 15.000 Radiosender sind in den Vereinigten Staaten auf Sendung. Darunter etwa 1.700 reine Talkradio-Stationen, deren Programme von rund 50 Millionen Hörern allwöchentlich empfangen werden. 92% dieser Sendungen sind konservativ ausgelegt. Talk Radio in den USA ist damit noch immer eine Macht rechts der Mitte. Unumwundener König dieses Formats war Rush Limbaugh, dessen tägliche Tiraden zu seinen Hochzeiten auf mehr als 650 Stationen in den USA ausgestrahlt wurden. Darunter alle Major Markets, alle Großstädte und wichtigen Sendegebiete. Ihm konnte man nirgends entgehen. Talk Radio ist Big Business. 2001 verdiente Limbaugh mit seiner Show über 31 Millionen Dollar pro Jahr. 2008 unterschrieb er einen Vertrag für 8 Jahre, der ihm 400 Millionen Dollar Gehalt einbringen sollte. Auch Sean Hannity, Mark Levin, Brian Kilmeade oder Dana Loesch sind syndicated und auf Hunderten von Radiostationen im ganzen Land zu hören.
1999 fuhr ich dann zum ersten Mal von Oakland in die Upper Peninsula von Michigan, 3500 Kilometer einfach quer durchs Land. Das alles noch vor Handys, Smartphones, Satellitenradio. Spätestens nach Reno in Nevada rauschte das UKW-Band nur noch, keine Sender waren mehr darauf zu finden. Die Mittelwelle hingegen klang weiter und ich lernte, wie wichtig gerade diese Stationen im weiten Land USA waren. Ich erinnere mich an 3 Stunden Farm Talk, eine Sendung über die Preise für Mais, Getreide, Vieh, danach 3 Stunden Gun Talk, in der ausführlich darüber diskutiert wurde, welches Kaliber man am besten auf der Pirsch für den ausgewachsenen Hirschen hernehmen sollte.
Praise Trump and an ad that he has out on Harris supporting funding illegal immigrants and their sex change operations, you think?
We like to talk, I think, as a society. Talk radio.
Wir reden gerne. Als Talk Radio in den späten 60er Jahren populär wurde, wurde es zu einem Ersatz für den Friseur oder das Gespräch mit dem Nachbarn überm Gartenzaun und diese anderen Orte, an denen die Leute miteinander plauderten.
Peter Laufer lebt für das Radio und das seit weit über 50 Jahren. Er war unter anderem Korrespondent für NBC und CBS Radio und selbst Moderator verschiedener Sendungen. In den 1990er Jahren versuchte er amerikanisches Talk Radio in Berlin anzusiedeln. Doch News Talk 93.6 sendete nur ein halbes Jahr. Dann bekamen die Investoren kalte Füße und pulled the plug. Laufer arbeitete auch als Berater für Talk Radio Stationen in Amsterdam und London und ist heute Leiter des Fachbereiches Journalismus an der University of Oregon in Eugene. Sein Buch Inside Talk Radio erschien bereits 1995, zu einer Zeit, als das moderne Talk Radio gerade am Entstehen war.
Talk Radio as a genre, as a concept, is a opinionated, personality, pompous host, often.
Talk Radio als Genre, als Konzept. Da ist eine willensstarke Persönlichkeit, ein aufgeblasener Moderator, der oft auf Nachrichtenmeldungen zurückgreift, der aber vor allem kulturelle und gesellschaftliche Ereignisse aufnimmt, um dann mit der Hörerschaft zu spielen. Das nutzte er, um sich wichtig zu machen. Mit dieser Ich-weiß-mehr-als-du-Art, denn die Moderatoren haben ja meist Zugang zu den Nachrichtenredaktionen ihrer Sender, macht er dir klar, was du denken und was du tun sollst. Und genau da ist der Punkt, an dem es von reiner Unterhaltung und Information in die Gefahrenzone abrutscht.
And that's where it moved from entertainment and information into the danger zone.
Für Jesse Garnier, Leiter des Journalismus-Departments an der San Francisco State University, ist Talk Radio mehr, ein täglicher, vertrauter Begleiter.
And I think for a lot of us, going back to Charles Coughlin in the 20s,
ich denke, für viele von uns ist das Talk Radio mehr als nur eine Informationsquelle. Das hat schon mit Charles Coughlin in den 30er Jahren begonnen. Es ist buchstäblich ein Begleiter. Die Vertrautheit der gleichen Stimme Nacht für Nacht spendet den einsamen Menschen viel Trost. Und das gilt besonders für ältere Menschen. Ich denke, das war so in den Anfängen des Radios. Und das reicht bis hin zum heutigen Talk Radio. Es ist ein ständiger Begleiter.
Talk Radio has represented that constant companion.
And now before Father Coughlin begins his address.
Schon früh in den 1930er Jahren erreichten Moderatoren wie Father Charles Coughlin ein großes Publikum. Der katholische Radio Priest erreichte mit einem streng religiösen und explizit antisemitischen Programm allwöchentlich mehr als 30 Millionen Zuhörer im ganzen Land. Damals lag die Bevölkerungszahl Amerikas bei etwa 120 Millionen.
KGO San Francisco. Talk
Radio als sehr erfolgreiches Format begann in den Mid-60ern, so etwa 1966.
Für viele Beobachter beginnt jedoch das eigentliche Genre Talk Radio 1987, nachdem die FCC, die Federal Communications Commission, die Aufsichtsbehörde über alle terrestrischen Sender, die sogenannte Fairness Doctrine aufgab.
Sie verlangte, dass zu allen zeitgenössischen Kontroversen auch die kontroversen Positionen gesendet wurden,
erklärt Ed Wasserman, Journalismusprofessor und ehemaliger Dekan in Berkeley.
It's important to realize that this governed only a fraction of public media.
Es betraf aber nur einen Bruchteil der Medien und galt für Lizenzinhaber von lokalen Radio- und Fernsehsendern. Denn diese terrestrischen Sender mussten Lizenzen von der Federal Communications Commission einholen. Es ist also wichtig zu beachten, dass es nie für die Presse galt. Und es galt auch nicht für Kabelfernsehen.
Im Laufe der Jahre galt die Fairness-Doktrin also nur für einen immer kleiner werdenden Teil der Medien, nämlich nur für die, die um die knappen Frequenzen im UKW-Band und auf der Mittelwelle stritten. Alle anderen hatten keinerlei Verpflichtung, auch nur ein gewisses Maß an Ausgewogenheit zu gewährleisten. Und das taten sie dann auch nicht. Oder nur pro forma. Peter Lorfer.
Wir sprechen vor allem über Unterhaltung und die Fairness-Doktrin stand dem nicht nur im Weg, sondern befeuerte das Ganze nur noch. So wie bei KNEW zum Beispiel. Ich schließe die Augen, weil ich versuche, mich an Namen zu erinnern. Das ist lange her. Aber Joe Dolan und Pat Michaels waren damals 3 Stunden an 5 Tagen in der Woche auf Sendung. Joe Dolan war politisch mehr links, Pat Michaels mehr rechts. Bam, die Fairness-Doktrin ist damit erfüllt. Sie schrien und schrien. Einmal trafen sie sich sogar im Golden Gate Park zu einem Scheinduell. Die beiden arbeiteten zusammen und verkauften gemeinsam Werbung. Sie gingen mit ihrem Produkt hausieren, gewannen damit ein immer größeres Publikum, verdienten so ihr Geld. Ihre Egos waren riesig und ab und zu gab es dabei auch noch richtige Informationen.
Ab 1987 war es mit der Fairness ohnehin vorbei. Die FCC beschloss die ersatzlose Streichung der Doktrin und wollte dies als Sieg der Pressefreiheit verstanden wissen, so wie es ihr Mitglied James Quello nach der entscheidenden Sitzung am 4. August 1987 begründete.
I believe our actions today.
Ich bin davon überzeugt, dass unsere heutige Entscheidung richtig ist. Es geht darum, eine von der Regierung auferlegte Fairness zu beseitigen. In einem Land, das sich der Presse-, Meinungs- und Rundfunkfreiheit verschrieben hat, sollte es sie gar nicht geben. Journalisten im ganzen Land haben Grund, ihre neu gewonnene Freiheit zu feiern und zu unterstützen. Mit dieser Freiheit geht auch eine erhöhte Verantwortung einher.
So along comes Rush Limbaugh.
Und dann kam Rush Limbaugh, meint Radioveteran Peter Collins, der Rush Limbaugh in den frühen 1990er Jahren persönlich in San Francisco kennenlernte. Limbaugh hatte 1984 in Sacramento mit seiner politisierten und kontroversen Talkshow begonnen, die in und um die kalifornische Hauptstadt herum mehr als erfolgreich wurde. Als 1987 dann die Fairness Doctrine von der Aufsichtsbehörde FCC fallen gelassen wurde, gab es für Limbaugh kein Halten mehr. Schon ein Jahr später holten die ABC-Bosse Rush aus dem fernen Sacramento nach New York, um von dort eine syndicated, auf hunderten von Stationen ausgestrahlte tägliche Talkshow zu moderieren. Eine umfangreiche Marktanalyse hatte ergeben, dass es für diese Art des Radios eine noch unbesetzte Lücke gibt. Und sie behielten recht. Talk Radio veränderte die USA.
Big battle now, big abortion rights battle going on in Guam.
So I had this rare.
Und so hatte ich diese seltene Gelegenheit, weil KNBR, wo ich in den frühen 90ern arbeitete, die Show von Rush Limbaugh im Tagesprogramm ausstrahlte. Er war also jeden Tag vor mir dran. Also kam er für eine Werbetour nach San Francisco und ich bekam eines der wenigen Promo-Interviews mit Limbaugh.
Friend, I'm going to give you an example. I am a liberal who doesn't buy Jesse Jackson's act.
And I pointed out to him, I said, Rush, you know, I've known Jesse Jackson.
Ich sagte, Rush, ich kenne Jesse Jackson, seit ich in den 1970er Jahren in Chicago gearbeitet habe. Es gibt viele Dinge, bei denen ich nicht mit ihm übereinstimme, aber der Unterschied ist, dass ich ihm das ins Gesicht sage. Du spielst einen O-Ton von Jackson und dann gehst du ihn an, aber er ist gar nicht da, um zu antworten. So schießt man auf dem Jahrmarkt an einem kleinen Schießstand Enten. Und er fühlte sich dadurch leicht beleidigt.
Concession stand.
Well, then I don't think your liberalism is as pure as others.
Well, I can live with that.
But I really do think that in terms, again, let's stay focused here for talk radio for just a moment.
But his ability to be offended was highly limited because he thought so much of himself.
Aber er konnte gar nicht richtig beleidigt sein. Da waren seine Möglichkeiten sehr beschränkt, weil er so von sich selbst überzeugt war. Er konnte einfach tun und lassen, was er wollte. Er hatte wirklich diesen Freifahrtsschein, totalen Mist zu reden. Und dabei, wenn auch noch nicht direkt, aber doch zwischen den Zeilen, Hass zu schüren. Er machte sich über Menschen mit Behinderungen lustig. Er machte sich über Frauen lustig und nannte sie Femi-Nazis. Er machte sich über Obdachlose lustig, auch über obdachlose Veteranen. Es gab niemanden, den er nicht niedermachte. Es ist wichtig zu erwähnen, dass Limbaugh von einem Mann namens Roger Ailes beraten wurde, der dann später seine Erfahrung mit der Rush Limbaugh Radio Show nutzte, um Rupert Murdoch dazu zu bewegen, den Fox News Channel zu finanzieren. Das wurde dann Rush Limbaugh 24/7.
Jener Roger Ailes, der schon früh im Wahlkampf 2016 auf offene Ohren bei Donald Trump stieß und dann sogar dessen offizieller Berater wurde. Für Peter Collins ist daher klar, dass gerade diese Verbindung von Rush Limbaugh über Roger Ailes zu Donald Trump auch den politischen Ton heute bestimmt.
What Trump does today, we become very used to it.
Wir haben uns an das, was Trump heute macht, einfach gewöhnt. Zum Beispiel, wenn er über die Kandidatin der Demokraten, Kamala Harris, sagt, meine Güte, wann ist sie denn schwarz geworden? Da sind viele solcher ungeheuerlichen Dinge. Trump ist im Grunde ein Schockjock, ein provokanter und durchaus anstößiger Moderator. Die Saat für solche Angriffe hat Rush Limbaugh gesät.
Talk Radio ist ein amerikanisches Phänomen, das sich nicht so leicht auf andere Länder übertragen lässt, wie auch das Beispiel News Talk 93.6 belegt, an dem Peter Laufer in den 1990er Jahren in Berlin beteiligt war. Der Erfolg von Talk Radio, so Jesse Garnier von der SF State University, hat viel mit den USA an sich zu tun.
This is a big country and we do a lot of driving and we spend a lot of time behind the wheel.
Wir leben in einem großen Land und wir fahren viel und verbringen viel Zeit hinter dem Steuer. Wir haben ein riesiges Autobahnnetz, das sich über Tausende von Kilometern erstreckt und lebenswichtig für uns ist. Ich denke, dass die Isolation der Amerikaner, insbesondere in ländlichen Gebieten, zu einigen interessanten Phänomenen geführt hat, was die Art und Weise betrifft, wie sich Informationen verbreiten. Das wurde richtiggehend für bestimmte Zwecke ausgenutzt. Die Popularität des Talkradios wuchs auch deshalb, weil es leicht verfügbar, allgegenwärtig und eben erschwinglich ist. Man braucht nur ein Radio.
Peter Laufer stimmt dem zu. Talkradio drehe sich um Emotionen, um ein Schwarz-Weiß-Denken, um einfache Antworten zum täglichen und unübersichtlich gewordenen Nachrichtenbrei.
Sie stecken im Stau fest. Man will auf das Armaturenbrett schlagen, weil man so verärgert ist. Man denkt jetzt nicht mehr an den Chef oder an die Frau, die dich betrügt, oder an das Haus, das repariert werden muss, oder was auch immer deine Probleme sind. Du hast jemanden, der dir sagt, was das Problem ist. Das Problem sind die anderen. Es ist die gleiche alte Geschichte. Das wird einem im Radio gesagt. Es ist der andere, der dir deine Probleme bereitet.
Talkradio-Veteran Peter Laufer kennt das Erfolgskonzept dieses Genres, weiß, was die Hörer wollen. Er schaut sich um in dem Park in San Anselmo, in dem wir uns für dieses Interview getroffen haben.
Man nimmt drei Themen mit in die Sendung. Es gibt also die Pestizide und die Vögel. Aber es gibt nur eine bestimmte Anzahl von Leuten, die das wirklich kümmert. Und nicht jeden interessiert es, ob der Stadtrat von San Anselmo etwas unternimmt. Wir haben also die Pestizide und die Vögel und dann nimmt man noch die kriminelle Kamala Harris, die die Demokratische Partei übernommen hat, ohne dass es eine freie und faire Auswahl der Delegierten gab. Da haben Sie also schon mal zwei Themen, die jetzt für sich stehen. Und dann braucht man noch ein drittes Thema, das vielleicht einige Leute anspricht, die beiden anderen Themen nicht interessieren. Etwas Lockeres. Du sprichst also darüber, dass deine Frau gestern Abend Apfelkuchen gemacht hat und er wirklich nicht gut war. Und ob jemand ein gutes Apfelkuchenrezept für dich hätte. So hat man also drei Themenbereiche. Es ist nicht voll durchdacht, aber so funktioniert Talk Radio.
Who's your daytime radio audience? Fragt Ed Wasserman von der UC Berkeley.
There are people with the radio going in the shop.
Es gibt Leute, die das Radio in der Werkstatt laufen lassen, im Geschäft, im Baumarkt. Das Radio läuft im Hintergrund. Und es gibt Leute, die diese Art von Wut hören wollen, diese Reden gegen die Demokraten. Ich denke, was im linken Diskurs hierzulande fehlt, ist das anti-elitäre Thema. Man könnte sich zwar linke Kommentatoren vorstellen, die gegen die Leute mit ihren 500-Millionen-Dollar-Yachten wettern. Das sind aber nicht die Themen. Der Rechten. Der rechte Flügel schaut auf das, was die Leute auf der anderen Straßenseite machen, die, denen es etwas besser geht und die auf einen herabblicken. Es ist also eine viel direktere Wut, ein Groll und ein Gefühl, persönlich gekränkt zu werden. Da geht es nicht um Ungleichheit. Man muss da keine Milliardäre einbeziehen.
Ed Wasserman spricht hier etwas an, was auch typisch für das Talkradio in den USA ist. Es ist politisch vor allem rechtsaußen orientiert, zumeist ein Sprachrohr der Republikaner.
Many of us have asked that question. There was an attempt some years ago to have there was daytime.
Viele von uns haben sich diese Frage gestellt. Es gab vor einigen Jahren einen Versuch mit Phil Donahue, der ein ziemlich liberaler Typ war, aber irgendwie lief das nicht. Donahue wurde respektiert. Sein Programm war ein wenig ausgewogener als das, was man zuletzt hörte, aber im Grunde genommen war er auf der linken Seite des politischen Spektrums. Er schaffte es aber nicht. Das Publikum war nicht interessiert. Und da gibt es Pacifica Radio hier in Kalifornien, sehr linkssozialistisch. Aber Leute, die das von links versucht haben, hatten nie wirklich Erfolg. Man sollte ja meinen, dass diese Themen, die Fragen der Ungerechtigkeit, die Probleme der Menschen, die aus dem System entstehen, für einen linksgerichteten Moderator ein gefundenes Fressen sein sollten.
For a left-leaning commentator.
There is virtually no talk radio on the left side.
Meint Jeffrey Barry, Politikwissenschaftler an der Tufts University in Massachusetts und Autor des Buches The Outrage Industry, Political Opinion Media and New Incivility.
There's a couple reasons for that. One is that
dafür gibt es mehrere Gründe. Der eine ist, dass Liberale dazu neigen, toleranter gegenüber gegensätzlichen Ansichten zu sein. Sie betrachten die Politik nicht in so dramatischen ideologischen Begriffen und glauben, dass es die Wahrheit gibt, während Konservative viel eher glauben, dass es nur diese eine, ihre Wahrheit gibt, die von diesen Talkradio-Moderatoren so auch dargestellt wird. Ein zweiter Grund ist, dass NPR, das nationale öffentlich-rechtliche Radio, tendenziell durch seine ausgewogene Berichterstattung, wenn es um echte Nachrichten geht, bei Liberalen sehr beliebt ist. Talk Radio dagegen ist eher Meinungsmache als Nachrichten.
Hasserfüllte Meinungsäußerung, Schwarz-Weiß-Denken, Angstmacherei. Für Jesse Garnier von der SF State University ist es genau das, warum kein linkes Talkradio in den USA erfolgreich sein kann.
Public Radio, Pacifica Networks, Air America, even at their peak, were not about spreading a message of fear.
Public Radio, Pacifica Network, Air America waren selbst zu ihren Hochzeiten nie daran interessiert, Angst und Schrecken zu verbreiten. Und das ist einer der Gründe, warum rechtes Talkradio funktioniert, weil es fast ein süchtig machender Kreislauf ist. Man ist beinahe abhängig von der Stimme und von dem, was man da hört. Was macht man damit? Bewaffnet man sich? Kauft man sich eine rote Baseballkappe mit Make America Great Again drauf? Wie verhält man sich? Das alles hat keine guten Folgen. Der kommerzielle Erfolg des rechten Talkradios ist nicht zu unterschätzen. Und nochmals, es hätte nicht geklappt, wenn es nicht Geld eingebracht hätte und Machtzentren dadurch entstanden wären. Es hätte einfach nicht so lange geklappt. Und es geht weiter, denn die Botschaft aus Hass und Angst und Isolation und Spaltung funktioniert.
The message of hate and fear and isolation and separation works.
Yes, hateful speech is a product, and that product sells to a select audience.
Ja, Hassrede ist ein Produkt. Und dieses Produkt lässt sich an ein bestimmtes Publikum verkaufen. Das spricht nicht jeden in den Vereinigten Staaten an, aber die Zuhörerzahlen sind beträchtlich. Wir sind nicht mehr in der Blütezeit des Talkradios, seit dem Tod von Rush Limbaugh. Es gibt niemanden, der ihn wirklich ersetzt hat, aber es ist immer noch sehr beliebt.
Broadcasting from an underground bunker 3,500 feet below Dick Cheney's bunker, Air America Radio is on the air.
Im März 2004 ging Air America on air. Es war der Versuch, ein progressives Gegengewicht zu der Übermacht der konservativen Talk-Radio-Shows, die US-weit syndicated und auf Hunderten von Stationen im ganzen Land ausgestrahlt wurden, zu bieten. Man glaubte und hoffte, neben dem öffentlichen Rundfunk, dem eher newsorientierten und ausgewogenen National Public Radio und den Stationen des aus der Friedensbewegung nach dem Zweiten Weltkrieg entstandenen Pacifica Network, ein kommerzielles Angebot aufbauen zu können. Namhafte Persönlichkeiten, darunter Al Franken, der durch Saturday Night Live bekannt wurde, waren von Anfang an mit dabei. Doch das Projekt Air America scheiterte nach nur 6 Jahren. Peter Collins.
Couple of different reasons. First of all, Air America was launched on April Fool's Day in 2004.
Es gibt verschiedene Gründe. Zunächst einmal wurde Air America am 1. April 2004 gegründet. Und Al Franken war das Aushängeschild. Nun, Al Franken kam von der Comedy-Show Saturday Night Live. Aber die Radioshow, die er machte, war langweilig. Das einzige Mal, dass er seine komödiantischen Fähigkeiten wirklich einsetzte, war eine Live-Show an einer Universität. Und das war ganz anders als im Studioalltag. Franken besaß also eine Art öffentlich-rechtliche Radioattitüde und schnitt in den Einschaltquoten nicht sehr gut ab. Das andere Problem war, dass die Leute, die Air America unterstützt haben, dies aus politischen Gründen getan haben. Und sie haben dafür 2004 Geld gesammelt, in der Hoffnung, George Bush im November 2004 zu besiegen, als er gegen John Kerry antrat. Und die Leute, die das Geld aufgebracht haben, haben offen gesagt, wir wollen nur eine demokratische Echokammer, weil wir das konservative Talkradio als eine republikanische Echokammer betrachten. Nun, sowohl die Moderatoren als auch die Zuhörer waren von dieser Idee nicht begeistert. Sie wollten keine Propagandisten für die Demokraten sein. Sie wollten eine Perspektive links der Mitte darstellen. Letztendlich erwies sich sogar der Name als fatal, denn Air America stürzte ab.
Linksgerichtetes Talkradio für eine breitere Hörerschaft konnte sich in den USA nicht durchsetzen. Zu brav, nicht provokant, nicht genug Entertainment. So blieb das rechte Talkradio. Bis heute. Doch auch hier sieht man das Ende kommen. Für Peter Collins ist dafür der verstorbene Apple-Mitbegründer Steve Jobs mitverantwortlich.
Die andere Sache, die wirklich von Bedeutung war, ist, dass Steve Jobs sich weigerte, mit der Einführung des iPods und dann des iPhones einen UKW- und einen Mittelwellenempfänger in den Geräten einbauen zu lassen. Er sagte nein, obwohl die Industrie ihn darum anflehte. Er meinte, dass man irgendwann in der Lage sein werde, diese Sendungen aus dem Internet zu streamen. Aber die sehr klare Ablehnung durch Apple, den Zugang zu diesen Legacy-Medienplattformen, wie wir sie jetzt nennen würden, einzubeziehen, führte in Wirklichkeit zu einem noch stärkeren Rückgang.
Die Radiolandschaft in den USA hat sich in den letzten Jahren grundlegend verändert. Bei langen Fahrten muss man nicht mehr auf die Mittelwelle wechseln, um ein Radioprogramm zu hören. Satellitenradio, Podcasts oder Apps auf dem Smartphone machen es möglich. Sowieso Podcasts. Sie haben viel von dem Zorn, dem Ärger, der Wut, den Emotionen aus den Hochzeiten des Talkradios übernommen. Hörbar wann und wo man es empfangen will. Die Talkradio-Szene wurde gehörig davon getroffen und zersplittert.
Sie haben 280 Milliarden Podcasts, also ist das Publikum zersplittert. Damit hat man nicht mehr dieselbe Kraft. Einer der ersten Radiosender, für den ich arbeitete, war KSFO in San Francisco. Und zu dieser Zeit war Don Sherwood der Morgenmensch. Er hatte einen Anteil von 27%. Das bedeutet, dass 27% aller Radios in der San Francisco Bay Area ihn am Morgen hörten. Und das war keine Talkshow, aber er war ihr Radiofreund. Und er war da und teilte mit den Hörern seinen Alltag. Und wenn er morgens etwas sagte und man dann später am Wasserspender im Büro stand, sagte man, hast du gehört, was Don Sherwood heute Morgen gesagt hat? Du musstest nicht einmal Sherwood sagen, sondern hast du gehört, was Don heute Morgen gesagt hat?
Breaking news, as we have learned that longtime conservative radio host Rush Limbaugh has died.
Ein Sinnbild für das Ende des einst so erfolgreichen Talkradios war der Tod des unumstrittenen Talkradio-Königs Rush Limbaugh im Februar 2021. Ein Jahr zuvor wurde Rush während der State of the Union-Rede von Präsident Donald Trump mit der Presidential Medal of Freedom, der höchsten zivilen Auszeichnung in den USA, geehrt.
I am proud to announce tonight that you will be receiving our country's highest civilian honor, the Presidential Medal of Freedom.
Sie symbolisierte auch, dass Donald Trump niemals da am Podium im US-Kongress gestanden hätte, ohne das machtvolle und viel gehörte Wort eines Rush Limbaugh.
Wie es nach dessen Tod mit diesem Genre weitergehen und ob es jemals wieder so einen Einfluss haben wird, ist mehr als fraglich. Talkradio hat sich überlebt. Und doch, die Spaltung und Verrohung der Gesellschaft, die auch durch Talkradio massiv vorangetrieben wurde, bleibt bestehen, verlagert sich nur auf andere Kanäle. Die Talkradio-Hörerschaft wird mehr und durch Online-Angebote, soziale Medien und Podcasts fragmentiert. Die klassische Zielgruppe aus weißen Männern wird immer kleiner.
Das alles gibt es immer noch, aber die Hörerschaft wird immer älter. Das jüngere Publikum wendet sich Online-Angeboten zu. Die Fackel wird weitergegeben und ich weiß nicht, was danach kommen wird.
Für den Talkradio-Veteran Peter Laufer, der seit mehr als 50 Jahren mittendrin ist, ist klar, Talkradio wird schon bald Geschichte sein. Am Ende des Interviews schaut er mich an und meint ganz trocken, du schreibst gerade einen Nachruf.
It's a change. And talk radio is history. You're writing its obituary.
Wutwellen und Meinungsmaschinen. Der Aufstieg des rechten Talkradios in den USA seit den 1980er Jahren. Ein Feature von Arndt Peltner. Es sprachen Nina Weniger, Joachim Schönfeld, Thomas Holländer, Thorsten Föste und der Autor. Ton Christiane Neumann, Regie Johanna Tirntal, Redaktion Martin Hartwig. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2024.